Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Für Menschen, die ihre Eltern im Alter pflegen müssen, ist das oft in vielerlei Hinsicht keine einfache Situation. Zumindest im finanziellen Bereich will die Bundesregierung Pflegende jetzt entlasten. Jedenfalls solche, die kein sechsstelliges Jahreseinkommen haben. Wir berichten gleich und sprechen mit der FDP-Gesundheitspolitikerin Nicole Westig. In Berlin wächst die Sorge vor einer Rezession in Deutschland. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit schrumpft die Wirtschaft in der Bundesrepublik. Wir schauen auf Gesine Schwan und Ralf Stegner. Sie wollen als Duo an die Spitze der SPD rücken. Und wir schauen, wie Heiko Maas in Kanada Außenpolitik mit Klimaschutz zu verbinden versucht. Das im Verlauf dieser Sendung. Wer im Alter gepflegt werden muss, auf den kommen häufig sehr hohe Kosten zu, weil bei vielen älteren Menschen Rente und Pflegeversicherung nicht ausreichen, müssen bislang oft die Kinder finanziell Unterstützung leisten. Letzteres will die Bundesregierung jetzt aber begrenzen, unter dem Motto, dass Pflege nicht arm machen soll. Und so sollen nur noch diejenigen für ihre pflegebedürftigen Eltern mitbezahlen, die mehr als 100.000 Euro brutto verdienen. Was aus verschiedenen Richtungen aber auch für Kritik sorgt. Dagmar Pepping berichtet.
Hubertus Heil fährt nicht häufig aus der Haut. Die Kritik des Hauptgeschäftsführers des Städte- und Gemeindebundes Landsberg an seinem Gesetz regte den Sozialminister von der SPD aber ziemlich auf.
Der sagt, das sei die Aufkündigung der Solidarität in der Gesellschaft, dass die Kinder nicht mehr für ihre Eltern einstehen. Das finde ich, wenn das Menschen hören, die davon betroffen sind, schlicht und ergreifend unverschämt.
Denn so der 46 Jahre alte Heil.
Wer da selbst mal erlebt hat, dass Pflegebedürftige Angehörige da sind, dass liebe Menschen, dass Eltern zum Beispiel pflegebedürftig werden, und ich habe das erlebt, der weiß, wie belastend das ist.
Emotional, organisatorisch, aber für viele Menschen auch finanziell. Da die Pflegeversicherung keine Vollkasko sei, müssten viele pflegebedürftige Menschen auf die Unterstützung des Sozialamtes zurückgreifen, so der Minister. Für deren erwachsene Kinder gilt dann ein sogenannter Unterhaltsrückgriff. Das heißt, sie müssen sich an den Kosten beteiligen.
Und das führt zu Unfrieden, es führt aber vor allen Dingen zu unkalkulierbaren finanziellen Risiken, gerade für die arbeitende Mitte unserer Gesellschaft. Es sind Menschen oft in der mittleren Generation, die jeden Tag arbeiten, die zum Teil kleine Kinder erziehen und gleichzeitig erleben, dass ihre Angehörigen pflegebedürftig werden. Diesen Menschen wollen wir helfen, wir wollen ihnen das Leben ein Stück einfacher machen.
Künftig sollen sich nur diejenigen Kinder am Unterhalt ihrer pflegebedürftigen Eltern beteiligen müssen, die mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Das Einkommen von Ehepartnern wird dabei übrigens nicht mit einbezogen. Außerdem will die Regierung Eltern entlasten, die erwachsene Kinder mit einer Behinderung haben.
Auch die haben es nicht leicht im Leben, die haben viel zu schultern.
Bei ihnen soll die Einkommensgrenze ebenfalls bei 100.000 Euro brutto im Jahr liegen. Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützt den Gesetzentwurf seines Kabinettskollegen. Gutverdiener wie er seien in der Lage, finanziell zur Pflege in der Familie beizutragen, sagte der CDU-Politiker. Angehörige mit geringerem Einkommen würden zukünftig vor Überforderungen geschützt. Nach Angaben von Sozialminister Heil betrifft das Gesetz bei der Hilfe zur Pflege derzeit rund 55.000 Menschen.
Und 220.000 betroffene Menschen im Bereich Eltern, die Kinder haben, die erwachsen sind mit Behinderung.
Heil rechnet mit Gesamtkosten von rund 300 Millionen Euro pro Jahr. Zu tragen von Ländern und Kommunen. Diese Summe reiche vorne und hinten nicht, sagt Uwe Lübking vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Wir schätzen bis zu 1 Milliarde Euro, die dann auf die Kommunen verlagert würden. Und wir erwarten natürlich vom Bund, dass diese Mehraufwendungen auch ausgeglichen werden.
Das Geld fehle den Kommunen sonst nämlich für notwendige Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, in Schulen oder die Kindertagesbetreuung. Lob für das geplante Gesetz kam dagegen von den Sozialverbänden. Diakonievorstand Maria Lohheide sagte, alte Menschen hätten oft die Sorge, dass sie ihren Kindern mit ihrer Pflegebedürftigkeit zur Last fielen. Diese Angehörigen müssten nun keine finanziellen Belastungen mehr fürchten, so Lohheide. Eugen Brüsch, der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, bezeichnete das Vorhaben der Bundesregierung dagegen als reine Symbolpolitik. Pflege mache weiterhin arm, so Brüsch. Seine Forderung, die Koalition müsse dafür sorgen, dass pflegebedürftige Menschen erst gar nicht auf Sozialleistungen angewiesen seien.
Information von Dagmar Pepping. Arbeitsminister Heil will Pflegenden das Leben etwas einfacher machen, wie er sagt. Die Kommunen glauben sich, das finanziell nicht leisten zu können. Wir wollen darüber mit Nicole Westig sprechen. Sie ist Abgeordnete der FDP und Mitglied im Bundestagsgesundheitsausschuss. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Sawicki.
Ist es falsch, Angehörige von Pflegebedürftigen zu entlasten?
Nein, das ist vollkommen richtig. Das ist ein richtiger Schritt. Allerdings greift er zu kurz, wenn Hubertus Heil keine vernünftige Gegenfinanzierung vorlegt. Einseitig die Kommunen zu belasten, die schon jetzt massiv unter Druck stehen durch die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege, die ja in Zukunft auch noch steigen werden, das ist der falsche Weg.
Aber da ist ja auch unter anderem das Gegenargument, dass durch die neue Regelungen auch weniger Angehörige steuerliche Vorteile in ihrer Erklärung geltend machen könnten. Da wäre mehr Geld bei Steuereinnahmen übrig.
Na, das ist aber, glaube ich, eine Milchmädchenrechnung. Fakt ist, dass die Kosten für Pflege künftig steigen werden, egal wie man es dreht und wendet. Die GroKo allein mit einer Pflegebeitragssatzerhöhung reagiert und das wird auf Dauer nicht tragen. Wir müssen schauen, was wir tun können, um das umlagenfinanzierte Konzept umzubauen, hin zu mehr Kapitaldeckung und auch zur Förderung privater Vorsorge.
Aber gut, bleiben wir jetzt zunächst einmal bei der aktuellen Finanzierung. Sie sehen also den Bund damit in der Pflicht?
Ja, gewiss. Also das ist ja ein beliebtes Spielchen. Der Bund trifft Entscheidungen und die Kommunen müssen sie bezahlen. Das finde ich nicht fair. Wer die Musik bestellt, der muss sie auch bezahlen und dann muss schon mehr vorgelegt werden. Ich meine, wir haben das gleiche Problem beim Pflegelöhne-Verbesserungsgesetz, das Hubertus Heil anstrebt. Auch sicherlich richtig gedacht, aber durch mangelndes Finanzierungskonzept noch lange nicht richtig gemacht.
Sollte man sich das dann aufteilen oder sollte der Bund diese 300 Millionen Euro Mehrkosten, von denen gesprochen wird, sollte der das alleine stemmen?
Das ist auch wiederum schwierig. Also man muss diskutieren, wie man das machen will.
Was schlagen Sie vor?
Auf jeden Fall ist das, was nicht geht, es allein den Kommunen zu überlassen. Bei dieser auch vorhersehbaren Entwicklung der Kostensteigerung.
Das heißt, was schlagen Sie vor? Wie sollte das dann aufgeteilt werden?
Ja, man muss sich an einen Tisch setzen. Das Pflegeproblem ist ja ein großes, das uns noch länger beschäftigen wird. Und wir haben jetzt die Angehörigen von Pflegebedürftigen in den Fokus gerückt. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen länger in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können, weil wir das allein mit professionell Pflegenden nicht stemmen werden können, das Problem. Deswegen muss da weitaus mehr angegangen werden als die kleinen Schritte, die jetzt getan werden.
Trotzdem sagen ja zum Beispiel auch die Sozialverbände, dass diese kleinen Schritte sinnvoll sind, weil sich ja zum Beispiel auch viele Ältere bisher gescheut hätten, den Weg zum Sozialamt zu gehen, beziehungsweise sich ins Altenheim zu begeben, weil sie eben die Angst gehabt hätten, dass sie ihre Angehörigen belasten.
Das ist vollkommen richtig, da ein Signal zu setzen. Aber das ist eben nur ein Teil der Medaille. Sehen Sie, 70% der Pflegebedürftigen werden von Angehörigen zu Hause betreut. Auch die sind am Ende ihrer Kräfte zum ganz großen Teil. Auch diese Menschen warten dringend auf ein System, auf ein Signal der Bundesregierung, sie brauchen mehr Unterstützung, nicht nur finanzieller Art, damit sie diese wichtige Aufgabe weiter stemmen können. Wir wollen uns nicht ausdenken, was passiert, wenn von den pflegenden Angehörigen ein großer Teil wegbricht.
Was ist aus Ihrer Sicht da erforderlich noch an Maßnahmen?
Ganz wichtig ist die Schaffung von mehr Kurzzeitpflegeplätzen. Pflegende Angehörige brauchen dringend ihre Auszeiten, dass sie sich erholen können, dass sie auch Urlaub machen können. Es fehlt vorne und hinten in unserem Land an Kurzzeitpflegeplätzen. Da muss auch der Bund schauen, wie er diese Investitionen fördern kann. Wir brauchen auch mehr Tagespflegeplätze und wir brauchen mehr professionelle Beratung und auch Präventionsangebote für pflegende Angehörige, damit Pflegetätigkeit nicht auf direktem Weg in Pflegebedürftigkeit führt.
Hilft das dann nicht insoweit, wenn weniger Menschen finanziell aufkommen müssen für pflegebedürftige Angehörige, dass die Pflegebedürftigen also dann häufiger sich in professionelle Hilfe begeben?
Wir brauchen beides. Wir brauchen jegliches Angebot. Aber der ganz große Wunsch, der älter werdenden Menschen besteht darin, möglichst lange in häuslicher Umgebung bleiben zu können. Und da müssen wir ansetzen. Da sind nicht nur Familien gefordert. Da sind wir auch wieder bei den Kommunen, die schauen müssen, wie sie das regeln können. Oder wir müssen auch fragen, wie können wir unsere Situation vor Ort, unsere Quartiere so entwickeln, dass Menschen zu Hause bleiben können, auch wenn sie pflegebedürftig werden.
Ist Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe?
Mit Sicherheit, denn es geht uns alle an. Wir haben das Problem der Demografie. Wir werden künftig immer mehr Pflegebedürftige haben. Auf der anderen Seite weniger junge Menschen, weniger junge Beitragszahlerinnen und Zahler, aber eben auch weniger Menschen, die sich wirklich um Pflege dann kümmern können.
Die FDP-Gesundheitspolitikerin Nicole Westig heute Abend bei uns. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der Wirtschaft in Deutschland ging es jahrelang zwar unterschiedlich gut, aber Tatsache ist, dass sie zumindest gewachsen ist kontinuierlich und das fast ein Jahrzehnt lang. Umso beunruhigender ist für viele jetzt die Erkenntnis, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal dieses Jahres geschrumpft ist. Zwar nur leicht, aber mit Blick auf die internationale Lage glauben Ökonomen, dass das nur der Anfang sein könnte. Matthias von Lieben mit den Berliner Reaktionen.
Als Weckruf und Warnsignal interpretiert Wirtschaftsminister Peter Altmaier die schwächelnden Konjunkturdaten. Jetzt gelte es, sagte er der Bild-Zeitung, mit kluger Wachstumspolitik eine Rezession zu verhindern. Dazu gehörten Entlastungen der Unternehmen, zum Beispiel bei der Körperschaftssteuer, und eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Finanzpolitisch muss Deutschland jetzt umschalten, so die etwas offensivere Forderung aus den Reihen der deutschen Wirtschaft, die auch Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, am Vormittag gegenüber Welt-TV erhob.
Insofern ist tatsächlich jetzt die Zeit, auch über die schwarze Null nachzudenken und die öffentlichen Investitionen zu erhöhen.
Ein Konjunkturprogramm für mehr Klimaschutz könnte gerade jetzt nicht nur der Umwelt, sondern auch der deutschen Wirtschaft helfen, sagt auch Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag.
Also in einer Zeit, wo ein Kreditaufnehmen für Deutschland nichts kostet, es sogar Minuszinsen sind, wird besonders deutlich, dass die schwarze Null sich nochmal doppelt prüfen lassen muss.
Eine Abkehr von der schwarzen Null hatten neben Grünen zuletzt auch einige Sozialdemokraten gefordert, besonders vor dem Hintergrund notwendiger Investitionen für mehr Klimaschutz. Die Bundesregierung geht allerdings trotz der abgeschwächten Konjunktur davon aus, dass die Wirtschaft im Gesamtjahr 2019 wachsen wird, so Ulrike Demmer, die stellvertretende Regierungssprecherin am Vormittag.
Vor diesem Hintergrund sieht die Bundesregierung, wie die Bundeskanzlerin ja auch bereits dargestellt hat, aktuell keine Notwendigkeit für weitere konjunkturstabilisierende Maßnahmen. Die Fiskalpolitik des Bundes ist bereits expansiv ausgerichtet.
Staatliche Investitionen seien zuletzt wie auch die realen Einkommen gewachsen, die Arbeitslosigkeit gesunken, so Demmer. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte ihre Haltung am Rande eines Leserforums der Ostsee-Zeitung in Stralsund bereits gestern dargestellt.
Jetzt halten wir es mal mit Ludwig Erhard. Wirtschaft ist auch 50% Psychologie. Wir sollten uns erstmal jetzt nicht runterreden, aber richtig ist, dass wir durch verschiedene Entwicklungen in eine schwierigere Phase gehen. Wir werden situationsgerecht agieren, aber jetzt nicht den dritten Schritt vor dem ersten tun.
Da der Export schwächle, werde die innerdeutsche Nachfrage wichtiger. Und da sei der weitgehende Abbau des Solis doch eine gute Botschaft, so die Kanzlerin.
Im Augenblick sehe ich für ein Konjunkturpaket noch oder hoffentlich auch insgesamt keine Notwendigkeit.
Bei Finanzminister Olaf Scholz klang das zuletzt ähnlich.
Wir werden auch in Zukunft keine Haushalte vorschlagen, die neue Schulden vorsehen.
Doch der von Scholz geplante Wegfall des Solis gilt erst ab 2021. Und auch das von Arbeitsminister Hubertus Heil geplante Arbeit-von-Morgen-Gesetz zu Kurzarbeit und Weiterbildung soll erst im Herbst vorgelegt werden. Trotzdem warb Hubertus Heil heute dafür.
Wir sind im Moment in einer massiven Konjunkturabkühlung. Ich würde aber nicht von einer Wirtschaftskrise sprechen. Gleichwohl muss man in guten Zeiten, die wir jetzt 8-7 Jahre lang gehabt haben, und auch in der aktuellen Situation Vorsorge auch für schwierige Situationen leisten.
Besser sofort handeln, fordert hingegen FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg.
Statt das, was die Große Koalition, die Bundesregierung jetzt macht, nämlich schon Rettungswesten zu verteilen und irgendwelche Linderungen von Symptomen wie Kurzarbeitergeld und anderes vorzusehen, müssen wir doch an den Ursachen arbeiten und den Motor wieder flott machen.
Der wirtschaftliche Rückgang ist die Quittung für die schlechte Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, sagt auch Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag der Deutschen Presseagentur. Was es jetzt brauche, sei ein Investitionspaket. Die Hände in den Schoß zu legen, das reiche nicht.
Gut 2 Wochen bleiben noch, bis klar ist, wer sich insgesamt bewerben will für den SPD-Vorsitz. Auffällig war bei der Suche bisher vor allem, dass noch niemand aus der vermeintlich ersten Reihe den Hut in den Ring geworfen hat und dass es parteiintern Kritik am Auswahlverfahren gab. Nun bewirbt sich mit Gesine Schwan und dem bisherigen Vize Ralf Stegner durchaus überraschend das nächste Duo um den Vorsitz. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich, Frank Kapellan berichtet.
Der eigenen Ansage ist sich Gesine Schwan am Ende nicht treu geblieben. Zwischenzeitlich hatte sie selbst einmal erwogen, sich gemeinsam mit Juso-Chef Kevin Kühnert um die Nahles-Nachfolge zu bewerben. Als sich das zerschlug, erklärte sie allerdings Ende Juni recht deutlich im Programm von Deutschlandfunk Kultur:
Ich glaube, wenn ich es machte, dann müsste es in einer Doppelspitze ein jüngerer Mann sein. Das ist auch wahr. Es ist eine ungewöhnliche Kombination. Normalerweise haben wir einen älteren Mann und eine junge Frau. Das wäre dann umgekehrt, aber wir wollen ja nicht heiraten.
Aus dem jüngeren Mann ist nun Ralf Stegner geworden, stellvertretender Parteivorsitzender, 59 Jahre alt. Beide hatten in den vergangenen Wochen durchblicken lassen, dass es sie juckt. Beide gaben zu verstehen, noch auf Partnersuche zu sein. Dass sich nun ausgerechnet dieses Duo doch gefunden hat, überrascht. Gesine Schwan, zweimalige Bewerberin um das Bundespräsidentenamt, ist immerhin 76 Jahre alt. Mit Stegner tritt nun erstmals ein Kandidat aus der ersten Reihe der SPD an. Am Freitag wollen sich beide der Öffentlichkeit stellen. Klar ist schon jetzt, mit ihnen an der Spitze würde die Partei deutlich nach links rücken. So hatte sich Stegner schon nach der Wahl in Bremen für ein linkes Bündnis auch im Bund ausgesprochen.
Ich glaube, dass ein solches Bündnis im Westen, dass das auch zeigt, dass es progressive Mehrheiten dieser zur Union geben kann. Die sind prozentual ja gar nicht so weit weg. Da sind wir auf Bundesebene noch als SPD nicht stark genug natürlich. Aber jedenfalls ist es eine Perspektive auch für die Bundesebene. Auf Sicht jedenfalls, wenn alle drei Parteien an sich arbeiten, das müssten sie aber sicher auch alle noch tun.
Man sieht nicht mehr, wofür die SPD wirklich brennt, hatte Gesine Schwan kürzlich im Spiegel beklagt. Auch sie hatte sich für eine rot-rot-grüne Zusammenarbeit ausgesprochen, von der sie sich eine kompetentere Wirtschafts- und Finanzpolitik verspricht. Da Schwan und Stegner für eine Fortsetzung der Großen Koalition kämpfen werden, ist kaum vorstellbar. Schwan hat es offen gelassen, ich werde ein ruhiges Urteil ohne eigene Interessen fällen können, wenn am Ende des Jahres Bilanz gezogen wird, hat sie wörtlich erklärt. Ob das den 426.000 SPD-Mitgliedern allerdings reichen wird, die am Ende über die neue Spitze abzustimmen haben, darf bezweifelt werden. Auf 23 Regionalkonferenzen müssen sie sich den Mitgliedern stellen. Da werden sie nicht um die Frage herumkommen, wie sie es denn mit der Regierungsbeteiligung halten. Malu Dreyer sieht darin eine Chance für die Partei, so die kommissarische SPD-Vorsitzende gegenüber dem Deutschlandfunk.
Wir sind im Moment wirklich ja, sehr stark am Boden, man kann es nicht anders sagen. Und ich glaube, die Regionalkonferenzen geben uns schon auch die Möglichkeit, nicht nur über Personal zu diskutieren, sondern um Inhalte. Was wird auch verbunden mit Menschen? Und ich habe die Hoffnung, dass bei den Regionalkonferenzen auch stark über Inhalte diskutiert wird. Selbstverständlich können wir uns nicht nur mit uns beschäftigen, machen wir auch nicht als Teil der Regierung.
Unter SPD-Funktionären wird die Kandidatur von Gesine Schwan und Ralf Stegner zum Teil belächelt. Andere fürchten sich vor einem Linksruck der Partei und hoffen, dass nun auch prominente GroKo-Befürworter doch noch ins Rennen gehen werden. Der Koalitionspartner spottet ganz offen. Stegner hat nun doch noch eine Frau gefunden, twittert CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Wenn beide noch den Kevin adoptieren, könnten wir eine Neuauflage von »Eine schrecklich nette Familie« aufführen.
Der Bericht von Frank Kapellan. Seit die AfD im Bundestag ist, haben sich aus Sicht vieler Beobachter Ton und Stil im Parlament verschärft. Und nun wirft die AfD den anderen Fraktionen einen Rechtsbruch vor. Der soll sich in der Verweigerung eines sogenannten Hammelsprungs im Juni geäußert haben. Und damit soll sich jetzt auch das Bundesverfassungsgericht befassen, was wiederum von anderen Seiten auf Kritik stößt. Stefan Detjen erklärt die Hintergründe.
Um kurz vor 2:30 morgens wollte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth am 28. Juni zur Abstimmung über mehrere Gesetze zur Umsetzung europäischer Datenschutzvorschriften aufrufen.
Was ist? Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen. Herr Braun,
Jürgen Braun, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, hatte sich mit einem Geschäftsordnungsantrag zu Wort gemeldet.
Frau Präsidentin, die AfD-Fraktion bezweifelt die Beschlussfähigkeit der Versammlung.
Nach der Geschäftsordnung des Bundestages ist die Beschlussfähigkeit gegeben, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder, also derzeit 355 Abgeordnete, anwesend sind. Regelmäßig, so auch an diesem frühen Morgen, entscheidet der Bundestag aber mit deutlich weniger Anwesenden. Das entspricht einer seit Jahren unumstrittenen und auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigten Praxis. In der Regel verabreden die Fraktionen dazu untereinander, für eine den Mehrheitsverhältnissen entsprechende Präsenz im Plenum zu sorgen, so war es auch an diesem Tag, obwohl insgesamt nur gut 90 Abgeordnete anwesend waren. Nach kurzer Rücksprache mit ihren Beisitzern verkündete Vizepräsidentin Roth:
Also, wir haben hier oben miteinander diskutiert. Wir sind der Meinung, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist.
Diese Entscheidung will die AfD nun vor dem Bundesverfassungsgericht anfechten.
Wir haben also mal wieder in den Abgrund des Parlamentarismus der deutschen Nachkriegsgeschichte geschaut, was da passiert ist. Und jetzt kommt diese Willkürmaßnahme von Claudia Roth am 28. Juni in der Nachtzeit.
Empört sich AfD-Mann Stefan Brandner, Vorsitzender des Bundestagsrechtsausschusses. Nach Ansicht der AfD hat sich Roth über den Wortlaut der Geschäftsordnung hinweggesetzt, weil die dort vorgeschriebene Mindestzahl von Abgeordneten ganz offenkundig nicht erreicht war. Tatsächlich räumt die Geschäftsordnung den Fraktionen die Möglichkeit ein, die Beschlussfähigkeit vor einer Abstimmung in Zweifel zu ziehen und durch einen sogenannten Hammelsprung überprüfen zu lassen. Die abstimmenden Abgeordneten werden dann einzeln gezählt. Voraussetzung dafür aber ist nach § 45 der Geschäftsordnung, dass auch das Präsidium Zweifel an der Beschlussfähigkeit hat. Claudia Roth und ihre Beisitzer hatten das in diesem Fall verneint. Bisher wurde das auch von anderen Oppositionsparteien in ähnlichen Fällen stets akzeptiert. Der FDP-Rechtsexperte Konstantin Kuhle wirft der AfD daher gegenüber unserem Hauptstadtstudio vor, ihre Klage nur aus Wahlkampfgründen zu betreiben.
Die AfD zielt ja immer darauf ab, eine Art Kartell darzustellen der sogenannten Altparteien. Und die politische Motivation ist hier ganz klar, ein Komplott zu konstruieren gegen die einzig wahre Oppositionspartei, die AfD.
In Karlsruhe wird die Sache, wenn das Gericht den Fall zur Entscheidung annimmt, nüchtern geprüft werden. Der Wortlaut der Geschäftsordnung, eine seit Jahren geübte Praxis des Parlaments und Fragen der praktischen Arbeitsfähigkeit werden dann eine Rolle spielen.
Aus Berlin, Stefan Detjen, und wir machen weiter mit unseren Kurzberichten. Menschen mit geringen Einkommen sind in Städten oft auf Sozialwohnungen angewiesen. Von denen gibt es in Deutschland aber immer weniger. Julio Segador.
Im vergangenen Jahr wurden deutlich weniger Sozialwohnungen gebaut, als wegfielen. Ein Minus von 42.500 Wohnungen bundesweit. Die Zahlen gehen aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Der Grund für das Minus: meist fallen Sozialwohnungen nach 30 Jahren aus der Sozialbindung und in den vergangenen Jahrzehnten wurden weniger solcher Wohnungen gebaut. Das macht sich inzwischen immer stärker bemerkbar. So hat sich bundesweit die Zahl der Sozialwohnungen in den vergangenen 15 Jahren etwa halbiert. Nach Angaben aus dem Innenministerium gibt es derzeit knapp 1,2 Millionen solcher Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen. Ein Drittel davon allein in Nordrhein-Westfalen. Der Bundestrend spiegelt sich auch in den meisten Bundesländern. Auch hier sind die Zahlen rückläufig. Eine Ausnahme bilden Bayern und Sachsen. Hier wurden mehr Sozialwohnungen gebaut, als aus der Sozialbindung wegfielen. In Brandenburg dagegen schrumpfte der Bestand an Sozialwohnungen innerhalb nur eines Jahres fast um ein Drittel.
Vergangenes Jahr hat Deutschland mit Griechenland ein Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen abgeschlossen. Ein abgeschobener Afghane hat geklagt und er muss zurückgeholt werden. Michael Bartmann.
Der afghanische Flüchtling hatte in Griechenland bereits einen Asylantrag gestellt, wollte aber laut eigener Schilderung wegen der dort herrschenden Zustände nach Deutschland weiterreisen und hier Asyl beantragen. In einem aus Österreich kommenden Zug wurde er von der Bundespolizei aufgegriffen. Die Beamten verweigerten ihm die Einreise nach Bayern und schickten ihn mit einem Flugzeug zurück nach Griechenland. Genau so sieht es das vor einem Jahr von Bundesinnenminister Seehofer abgeschlossene Verwaltungsabkommen mit Griechenland auch vor. Doch das war höchstwahrscheinlich unrechtmäßig, so das Gericht. Denn der Asylantrag des Flüchtlings hätte trotzdem nach den Regeln des sogenannten Dublin-Verfahrens vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geprüft werden müssen. Außerdem zweifelt das Gericht die Zuständigkeit der Bundespolizei für derartige Rückführungen grundsätzlich an. Zwar ist der Eilbeschluss noch kein abschließendes Urteil, trotzdem muss die Bundesrepublik den Asylbewerber jetzt umgehend zurückholen und ihm die vorläufige Einreise nach Deutschland gewähren, so das Gericht.
In Hongkong hat sich am Flughafen die Lage etwas beruhigt. Trotzdem bleibt es in der Metropole insgesamt angesichts der Proteste angespannt, auch weil Peking erneut Demonstranten Terrorismus vorwirft. Benjamin Eisel.
Wirklich überraschend sind die Äußerungen aus Peking nicht. Schon in den vergangenen Tagen hatte die Staats- und Parteiführung die gewalttätigen Demonstranten in Hongkong in die Nähe von Terroristen gerückt. Die Taten einiger Aktivisten am Hongkonger Flughafen würden sich nicht von den Verbrechen von Terroristen unterscheiden, teilte das für Hongkong zuständige Büro in Peking heute mit. Die Behörde bezog sich dabei auf Aktivisten, die zwei Männer aus Festlandchina festgehalten haben. Sie beschuldigten die beiden, Geheimagenten zu sein. Die Protestierenden misshandelten und verletzten die Männer, unter anderem fesselten sie sie mit Kabelbindern an einen Gepäckwagen. Auch die allesamt staatlich kontrollierten Medien in Festlandchina verurteilen die Demonstrationen immer schärfer. Sie berichten außerdem über chinesische Militärkonvois an der Grenze zu Hongkong. Gestern waren wegen der Proteste am Flughafen den zweiten Tag in Folge ab dem Nachmittag alle Abflüge gestrichen worden. In der Nacht eskalierte die Lage dann, es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Inzwischen sind die Proteste am Hongkonger Flughafen weitgehend verboten, bis auf zwei kleine Bereiche. Man kommt nur noch mit einem Flugticket zu den Check-in-Schaltern. Allein die größte Fluggesellschaft Hongkongs, Cathay Pacific, hat heute mitgeteilt, dass sie wegen der Proteste in den vergangenen zwei Tagen mehr als 270 Flüge gestrichen hat. Davon seien 55.000 Passagiere betroffen gewesen, steht auf der Internetseite von Cathay Pacific. Dass sich die Lage in Hongkong in absehbarer Zeit beruhigt, ist unwahrscheinlich. Für die kommenden Tage sind weitere Proteste und Demonstrationen angekündigt.
Open Arms heißt das Seenotrettungsschiff, dessen Einlaufen in Italien Innenminister Salvini verhindern wollte. Die Justiz in Italien hat jetzt aber das Einlaufen angeordnet. Jörg Seiselberg.
Mit der Entscheidung reagiert das Verwaltungsgericht auf einen gestern eingereichten Eilantrag. Darin hatte die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms um die Erlaubnis gebeten, mit ihrem Schiff in einen italienischen Hafen einlaufen zu dürfen, trotz eines von Innenminister Salvini unterzeichneten Verbots. Durch die Gerichtsentscheidung wird dieses Verbot aufgehoben. Salvini aber hat bereits Berufung angekündigt. Er könne nicht hinnehmen, dass ein spanisches Schiff einer spanischen Hilfsorganisation, das vor Malta liege, Migranten nach Italien bringen wolle. An Bord der Open Arms befinden sich 147 Gerettete. Nach der Entscheidung des Gerichts teilte die Hilfsorganisation mit, ihr Schiff werde jetzt den Hafen von Lampedusa anlaufen. Open Arms hat ihren Eilantrag auch mit der zunehmend angespannten Lage an Bord begründet. Die Besatzungsmitglieder hätten Mühe, Konflikte zu verhindern, die entstehen würden im Streit um Essen oder einen Schattenplatz. Italiens Ministerpräsident Conte hatte Salvini gestern gebeten, eine Anlandung der Geretteten in Italien zu erlauben. Dies hatte der Führer der rechten Lega abgelehnt.
Und wir bleiben in Italien. In Genua wurde heute der Opfer des Einsturzes einer Brücke vor einem Jahr gedacht. Lisa Weiß.
Die Kirchenglocken läuteten, die Schiffe im Hafen tuteten, als um 11.36 Uhr Genua innehielt. Eine Schweigeminute legte die Stadt ein, im Gedenken an die 43 Opfer, die bei dem Einsturz eines Abschnitts der Morandi-Brücke genau vor einem Jahr gestorben waren. Viele der Anwesenden konnten die Tränen nicht zurückhalten. »Wir haben euch nicht vergessen«, sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte und versprach, die neue Brücke werde im April 2020 fertig sein und das Symbol einer Wiedergeburt werden. Genuas Bürgermeister Marco Bucci bedankte sich bei der ganzen Stadt für die gemeinsamen Anstrengungen im vergangenen Jahr. Eine Rednerin, die Familienangehörige bei dem Unglück verloren hatte, sagte, der Brückeneinsturz sei eine nationale Schande. Sie forderte den Staat auf, für Gerechtigkeit zu sorgen. Für ihre Rede erntete sie großen Applaus. Noch immer ist nicht aufgeklärt, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Ermittelt wird unter anderem gegen den privaten Betreiber der Autobahn, zu der die Morandi-Brücke gehörte. Eine Delegation des Konzerns war zur Gedenkveranstaltung eingeladen, doch Angehörige der Opfer protestierten. Die Delegation verließ die Gedenkfeier wieder.
Der Bericht von Lisa Weiß und Dorothee Holz weiß, wie der Tag an der Frankfurter Börse abgelaufen ist.
Die guten Zeiten sind vorbei, das ist die Meinung an den Finanzmärkten und das drückt sich in stark fallenden Aktienkursen aus. Der DAX hat an diesem Handelstag über 2% eingebüßt, ist unter die Marke von 11.500 Punkten gefallen, so tief wie zuletzt im März. Raus aus riskanten Anlagen, rein in die sogenannten sicheren Häfen. Die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen ist auf ein Allzeittief gefallen von -0,65%. Investoren zahlen dem Bund also immer mehr Geld fürs Schuldenmachen. Manche Ökonomen warnen schon vor japanischen Verhältnissen, wo die Zinsen bereits seit einer Dekade im negativen Bereich sind. Die Zinsen sinken, weil der Wirtschaftsmotor stottert, vor allem in Deutschland, der größten Volkswirtschaft in Europa. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal geschrumpft, das bereitet selbst Händlern an der Wall Street Sorgen. Die Handelskonflikte, die maue Weltkonjunktur, das wird als Grund genannt. Doch die Krise ist auch hausgemacht, siehe der Dieselskandal und die mühsame Umstellung der Autoindustrie auf alternative Antriebe. Das hatte man lange verschlafen. Von Krise können auch Energiekonzerne ein Lied singen, doch zumindest von RWE kommen Lebenszeichen. RWE hat das Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich gesteigert und könnte im Tauschgeschäft mit E.ON sogar als Sieger hervorgehen, denn RWE übernimmt das, was gerade in diesen Zeiten en vogue ist, die erneuerbaren Energien. Die Aktien legten gegen den Trend zu.
Der Börsenbericht von Dorothee Holz. Wie können Verbraucher am einfachsten erkennen, ob Lebensmittel gesund sind? Diese Frage wurde untersucht, wobei mehrere Modelle zur Kennzeichnung getestet wurden. Und die Befragten sprachen sich mit klarer Mehrheit für den sogenannten Nutri-Score aus. Ein Modell, das es bisher in Frankreich gibt. Und für Ernährungsministerin Klöckner könnte diese Umfrage ein Rückschlag sein. Dazu Annika Krempel.
Foodwatch, die Deutsche Adipositas-Gesellschaft, die Deutsche Diabetes-Gesellschaft und andere haben untersucht, ob der Nutri-Score gut verständlich ist. Oder ob Verbraucher mit dem sogenannten Wegweiser Ernährung, den Bundesministerin Klöckner kürzlich entwickeln ließ, besser zurechtkommen. 69% der Befragten votierten für den Nutri-Score, berichtet Luise Molling von Foodwatch.
Und spannend war eben auch, dass wir sehen konnten, woran liegt das. Der Nutri-Score wird eben als besonders schnell erfassbar, besonders leicht verständlich und unkompliziert wahrgenommen, während der Wegweiser Ernährung eher als kompliziert und verwirrend beurteilt wird.
Der Nutri-Score funktioniert wie eine Ampel. Gesund ist grün, ungesund rot. Der Wegweiser Ernährung nutzt dagegen keine Farben, sondern Sterne und weist zusätzlich für Nährstoffe wie Zucker, Salz oder Fett noch Mengenangaben aus. Eine Kennzeichnung gesunder Lebensmittel fordern Verbraucherverbände und Ärztevertreter schon seit Jahren. Denn die Folgen von Übergewicht sind enorm, berichtet Professor Berthold Koletzko von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.
Wie wir wissen, führt das zu einer Vielzahl von Krankheiten, angefangen vom Typ-2-Diabetes, wo eine besonders enge Beziehung besteht, bis hin zu Herz-Kreislauf-Krankheiten, also Herzinfarkt, Schlaganfall. Aber auch viele Krebskrankheiten hängen vom Körpergewicht ab. Und natürlich Kniegelenksprobleme, Rückenschmerzen. Also es gibt eine ganze lange Liste von Krankheiten, die durch das Übergewicht, die Adipositas, gefördert werden.
7 Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes. Und schon 15% der Kinder sind übergewichtig. Besonders häufig in Familien mit wenig Einkommen oder niedriger Bildung. Auch bei ihnen funktioniert der Nutri-Score sehr gut, belegt die Untersuchung. Fest steht, dass eine Nährwertkennzeichnung kommen soll. Um herauszufinden, welche, befragt das Ministerium derzeit selbst Verbraucher. 4 Varianten stehen zur Auswahl, darunter das Klöckner-Modell und der Nutri-Score. Nicht zuletzt wegen der aktuellen Umfrage dringt Molling von Foodwatch auf die Lebensmittelampel.
Es ist einfach so, der Nutri-Score ist ja schon der Goldstandard unter den Nährwertkennzeichnungssystemen. Es gibt über 35 wissenschaftliche Studien, die bereits seine Wirksamkeit belegen. Wir wissen, dass er das am besten verständlichste ist, Modell ist und wir wissen auch, dass der Nutri-Score nachweislich zu einer besonders gesünderen Ernährung führt, also dass die Menschen gesünder einkaufen, wenn der Nutri-Score verwendet wird. Also warum ein Modell verwenden, was nur ein bisschen funktioniert, wenn wir schon eins haben, was wirklich gut funktioniert?
Das Ministerium hat angekündigt, sich nach dem Ergebnis der eigenen Untersuchung zu richten. Entscheiden sich die Verbraucher genauso wie in der repräsentativen Foodwatch-Studie, ist der Weg also frei für den Nutri-Score.
Seit der sogenannten Ibiza-Affäre wird der frühere FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache mit Korruption in Verbindung gebracht. Nun hat die Polizei das Haus Straches durchsucht und der Vorwurf Korruption steht jetzt konkret im Raum. Zwar gibt es in diesem Fall keinen Bezug zur Ibiza-Affäre, ungemütlich könnte es für ihn aber trotzdem werden. Aus Wien, Srijan Govidarica.
Der Vorwurf wiegt schwer. Es gehe um Bestechung und Bestechlichkeit, sagte René Ruprecht, Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
Konkret gehen wir dem Vorwurf nach,
dass zwischen Verantwortlichen eines Glücksspielunternehmens und Amtsträgern der Republik Österreich im Gegenzug für die Bestellung eines bestimmten Kandidaten zum Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft die parteiische Vergabe von Glücksspiellizenzen vereinbart worden ist.
Bei dem Kandidaten soll es sich um Peter Siedlow handeln. Der FPÖ-Bezirksrat ist im Mai 2019 in den Dreiervorstand des teilstaatlichen Glücksspielunternehmens Casino Austria AG KASAG bestellt worden. Dank Unterstützung durch den Glücksspielkonzern und KASAG-Miteigentümer Novomatic. Und gegen die Bedenken eines eingeschalteten Headhunters an der fachlichen Eignung des FPÖ-Kandidaten. Grundlage dafür soll ein politischer Deal gewesen sein. Beschuldigt seien 6 Personen und ein Unternehmen, sagen die Ermittler, unter ihnen auch die beiden Hauptdarsteller des sogenannten Ibiza-Videos, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der ehemalige Fraktionsvorsitzende der FPÖ, Johann Gudenus. Im Zuge der Ermittlungen hat es am Montag Hausdurchsuchungen gegeben, unter anderem bei Strache und Gudenus. Der Durchsuchungsbefehl liegt dem ORF vor. In dem 10-seitigen Dokument werden die Vorwürfe konkretisiert.
Johann Gudenus vereinbarte mit Novomatic-Vorstand Harald Neumann, dass Novomatic als FPÖ-Kandidaten Peter Siedlow benennen sollte. In enger Abstimmung mit Heinz-Christian Strache wurde im Gegenzug eine wohlwollende Unterstützung der Novomatic durch die FPÖ ausgemacht.
Die wohlwollende Unterstützung sollte sich im Entgegenkommen bei Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit Glücksspiel äußern, so das Angebot der FPÖ laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die ehemaligen Oppositionsparteien zeigten sich entsetzt. Die Betroffenen weisen jede Schuld von sich.
Eine Außenpolitik, die auf Zusammenarbeit beruht, das ist eines der Ziele, das der zuständige Minister Heiko Maas anpeilt, und zwar explizit auch ohne die USA. Stattdessen ist Kanada ein bevorzugter Partner bei diesem Anliegen, und dort zog Maas heute eine positive Zwischenbilanz. Birgit Schmeitzner.
Außenminister Maas sieht seine vor einem Jahr ausgerufene Allianz der Multilateralisten auf einem guten Weg. Er habe in den vergangenen Monaten viel Zuspruch bekommen aus Lateinamerika, aus Asien, Afrika und auch Europa. Maas sagte bei der Pressekonferenz in Toronto, vielen sogenannten Mittelstaaten sei klar, dass sie nur global vernetzt globale Probleme lösen könnten und dass eine Auflösung internationaler Strukturen drohe. Erste positive Ansätze des Netzwerkes sieht Maas beim Klimaschutz. Deutschland hatte ihn während des Vorsitzes im UN-Sicherheitsrat im Frühjahr als Thema aufgerufen. Auch sei es gelungen, die nukleare Rüstungskontrolle wieder auf die globale Agenda zu setzen. Klimaschutz ist ein Thema, das die Kanada-Reise des Ministers mitbestimmt. Er fliegt weiter in den Norden. In der Arktis ist der Klimawandel besonders deutlich zu sehen. In diesem Zusammenhang begrüßt Maas die Bewegung Fridays for Future, die sich rund um die Schwedin Greta Thunberg gebildet hat. Maas sagte, es sei richtig gut und verantwortungsbewusst von den jungen Menschen, sich zu engagieren. Schließlich wollten sie noch etwas haben von der Welt, in der sie leben. Greta wünsche er für ihre Segelreise nach New York gute Fahrt.
Birgit Schmeitzner berichtete, und die Weiterreise des Außenministers in den kanadischen Teil der Arktis wurde dort bereits erwähnt. Dieser Termin ist für morgen anberaumt und er soll dabei bewusst die Themen Klimaschutz und Außen- und Sicherheitspolitik verbinden. Klaus Remmel blickt für uns voraus.
Die Reiseziele Iqaluit und Pond Inlet bedeuten Neuland für Heiko Maas, eine Krisenregion der anderen Art. Dort verläuft die Klimaerwärmung doppelt so schnell wie im Rest der Welt. Markus Rex ist Arktis-Forscher. Seine Forschungsstation steht auf Spitzbergen.
Ich reise seit Anfang der 90er Jahre da regelmäßig hin. Als ich Anfang der 90er Jahre an diese Station gekommen bin, im Winter gab es da nur Schnee und Eis, wie man sich die Arktis im Winter vorstellt. Weiße glitzernde Eiskristalle und blaue Eisberge. Heutzutage, wenn ich da hinkomme, plätschert mir das flüssige Wasser vor den Füßen rum. Die Station liegt nämlich am Ufer eines Fjordes. Der war bloß früher in den 90ern nicht wahrnehmbar. Er war immer komplett und massiv zugefroren. Wir sind mit Skiern und Skidos darüber gefahren. Jetzt machen wir Bootstouren auf dem Fjord. Es ist schon jetzt eine andere Welt.
Markus Rex, Leiter der Atmosphärenforschung beim Alfred-Wegener-Institut, ist dabei, wenn Heiko Maas auf Baffin Island persönliche Eindrücke sammelt. Muss das sein, dass jetzt neben Wissenschaftlern auch Politiker dorthin fliegen?
Ich denke ja. Die persönliche Anschauung, wie sehr sich das System, wie sehr sich die Arktis jetzt schon verändert hat, die persönliche Erfahrung des Klimawandels am eigenen Leib, bewirkt etwas.
Rex steht kurz vor dem Beginn einer beispiellosen Arktis-Expedition. Am 20. September geht es los. Ein Jahr lang wird das Forschungsschiff Polarstern im arktischen Eis bleiben. Über 600 Wissenschaftler wechseln sich dann an Bord ab. Mit einem Budget von mehr als 120 Millionen Euro und 17 Ländern, die sich beteiligen, darunter China, Russland und die USA, ein Mammutprojekt.
Wir bewegen uns im Moment mit dem Klimasystem raus aus dem Bereich, den die Menschheit auf diesem Planeten schon erlebt hat. Damit verlassen wir auch den Erfahrungsbereich. Umso weiter wir aus diesem Bereich heraustreten, in unbekanntes Gelände hinein, umso eher kommen wir auf Dinge, die auch hinterher mal nicht mehr reversibel sein können. Es gibt Kipppunkte, Runaway-Punkte im Klimasystem, die, wenn wir sie auslösen, zu einer sich selbst verstärkenden Erwärmung führen. Wir wissen nicht genau, wo die liegen. Das ist wie ein Tretminenfeld, was da vor uns liegt, ein unerkundetes Gelände. Irgendwo da drin liegen die.
Noch sei alles reversibel, so die Annahme der meisten Wissenschaftler, betont Rex. Doch die Kooperation, die auf Ebene der Wissenschaftler auch zwischen konkurrierenden Großmächten noch funktioniert, scheint auf politischer Ebene eng begrenzt. Bei der letzten Sitzung der Arktis-Anrainerstaaten gab es Streit über das Ausmaß der Bedrohung durch den Klimawandel. Vor allem die Amerikaner pochten auf vermeintlich positive Aspekte, neue Handelswege und weitere Chancen für den Abbau von Ressourcen. Auch wenn sich Deutschland dieser Krisenregion stärker widmen will und momentan neue Leitlinien für die Arktispolitik formuliert, gegen den Willen der Anrainerstaaten wird man nicht viel ausrichten können. Im Arktisrat hat Deutschland lediglich Beobachterstatus.
Ein Bericht von Klaus Remme. Die Prominenz, die Greta Thunberg weltweit als Klimaaktivistin erlangt hat, ist schon längst beträchtlich. Sogar als Kandidatin für den Friedensnobelpreis wird sie gehandelt. Und für Aufsehen sorgt sie jetzt mit einer Reise in die USA, die die 16-jährige Schwedin aber per Segelboot unternimmt. Imke Köhler berichtet.
Es ist ihr erster Segelturn und dann gleich einer über den Atlantik. Das Ziel heißt New York. Ob sie glaubt, US-Präsident Trump davon überzeugen zu können, dass es den Klimawandel wirklich gibt? Greta, sehr knapp und klar.
No.
Gelächter unter den Journalisten. Die junge Klimaaktivistin erklärt.
I'm not that special. I can't convince everyone.
Ich bin nicht so besonders. Ich kann nicht jeden überzeugen. Statt mit mir oder streikenden Schülern zu reden, sollten die Politiker mit Wissenschaftlern und Leuten sprechen, die Experten auf diesem Gebiet sind.
To actual scientists and experts in this area.
Mit dieser Reise will Greta ein Zeichen setzen. Auch wenn sie weiß, dass kaum sonst jemand auf der Welt die Möglichkeit hat, den Atlantik so zu überqueren, wie sie es nun tut. Für sie wird damit Realität, was eigentlich nur ein Wunschtraum sein konnte, beziehungsweise im Fall von Skipper Boris Herrmann eine Schnapsidee. Es fing damit an, dass Boris Herrmann Greta Thunberg auf dem Hamburger Rathausmarkt erlebt hat. Und seine Freundin meinte, dass er Greta ja mal per Segelboot von A nach B bringen könnte, wenn es keine gute Zugverbindung für sie gäbe.
Die will jetzt nach New York, da können wir eigentlich hinsegeln, wir haben Zeit. Also bieten wir ihr das an und haben dann relativ schnell den Kontakt gefunden und dann ging alles ganz schnell.
Für die 16-Jährige dürfte es eine Reise werden, die sie so schnell nicht vergisst. Auf der Yacht selbst gibt es keine Kabinen, keine Küche und kein Bad. Die Toilette ist ein Plastikeimer, wie Skipper Boris Herrmann erklärt.
Wir haben keine fest installierte WC-Toilette. Wir haben einen Eimer und wir haben außerhalb der Kajüte so eine Art Wintergarten, so einen Schutz gegen Spritzwasser, so einen Außenbereich, da kann man die Türen zumachen, da kann man trocken alleine sein, dann kann man sich zurückziehen, die Tür zumachen, dann hat man da sozusagen seine Privatsphäre und kann dann dort sein Geschäft erledigen.
Gegessen werden Tütensuppen und andere Fertigpulver zum Anrühren. Geschlafen wird in Kojen, die sich mit Seilen und Gurten schräg stellen lassen. Auf diese Weise kann man sich zwischen Matratze und Wand einklemmen und fällt nicht heraus. Die Überfahrt wird ruppig. Diese Warnung ist immer wieder zu hören. In etwa 2 Wochen will das 5-köpfige Team in New York ankommen, wo Greta im September unter anderem am UN-Klimagipfel teilnehmen wird.
Der Bericht von Imke Köhler und Tobias Zien fasst für uns die Pressestimme von morgen zusammen.
Die Wirtschaftsleistung sinkt und die Angst vor einer Rezession greift um sich. Der Kölner Stadtanzeiger meint dazu: Nun ist die Wirtschaftsleistung im 2. Quartal leicht geschrumpft. Ein deutlicheres Warnsignal könnte es kaum geben. Jetzt ist der Moment gekommen, da der Staat als Stabilisator eingreifen muss. Die Rheinzeitung aus Koblenz stellt vor diesem Hintergrund den ausgeglichenen Haushalt in Frage. Die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden von Alterung, Klimawandel und Migration geprägt sein. Klar ist, dass all diese Entwicklungen massive Mehrinvestitionen des Staates und der Privaten erfordern. Vor diesem Hintergrund ist es nicht mehr vernünftig, die Politik der schwarzen Null fortzusetzen. In dieser Situation kommt es darauf an, mit den richtigen Maßnahmen die Kurve zu kriegen, halten die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe fest. Die Politik muss dafür der Wirtschaft wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Eisernes Festhalten an der schwarzen Null wäre insofern falsch. Das bedeutet aber nicht, dass die Antwort auf alle Fragen Finanzspritzen lautet. Vielmehr müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, unter denen es sich wieder besser wirtschaften lässt. Sozialminister Heil will viele Kinder pflegebedürftiger Eltern künftig finanziell entlasten. Die neue Osnabrücker Zeitung sieht das kritisch. Es klingt gut und ist im Einzelfall sicher eine Erleichterung. Kinder von Pflegebedürftigen, die eine Heimunterbringung nicht selbst bezahlen können, dürfen statt 40.000 künftig 100.000 Euro pro Jahr verdienen, bevor sie sich an der Finanzierung beteiligen müssen. Ob es sich bei dem Schritt aber wirklich um ein Gebot der Gerechtigkeit handelt? Künftig werden Kommunen und damit der Steuerzahler dort einspringen müssen, wo bislang die Familie füreinander einstand. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel kommentiert: Am Grundproblem ändert das allerdings wenig, denn viele Pflegebedürftige sind auf Sozialhilfe angewiesen, weil die Rente und das Ersparte nicht reichen, um die steigenden Heimkosten zu bezahlen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen ist folgender Meinung: Das geplante Gesetz nimmt Druck von jenen, die Pflegeleistungen benötigen, und von ihren Angehörigen. Das ist nicht gering zu schätzen. Familien mit pflegebedürftigen Verwandten sind doppelt belastet. Den Kindern fehlt das Geld, das sie für die Unterstützung der Eltern brauchen, am Ende zum Aufbau einer eigenen Alterssicherung, womit sich das Problem in die nächste Generation verschiebt.
Tobias Zien mit der Presseschau am Ende unseres Journals von Mitternacht. Heute mit Peter Sawicki. Kommen Sie gut durch die Nacht.